Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Das ist das Rabe Info vom Mittwoch, dem 2. September. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um diese Themen. Ein Medienphänomen aus den USA erreicht die Schweiz. Der sogenannte Pink Slime.
Pink Slime? In der Fleischverarbeitung ist tatsächlich eine billige Masse, die einer guten Fleischmasse hinzugefügt wird, um das Ganze größer erscheinen zu lassen.
Was genau bedeutet das nun für die Medienlandschaft? Johanna Burger von der Fachhochschule Graubünden ordnet ein. Und dann ein Forschungsteam der Universität Bern liefert neue Erkenntnisse darin, wie genau Pflanzen Duftstoffe aufnehmen.
Das kann dann durchaus wegweisend sein, wenn es darum geht, zum Beispiel die Schädlingsresistenz in Kulturpflanzen ganz gezielt zu erhöhen, indem man diesen Pflanzen im richtigen Moment ein Warnsignal, einen Duftstoff zugibt und damit ihr Immunsystem aktiviert.
Und auch im Kampf gegen den Klimawandel seien diese Erkenntnisse wichtig, so Matthias Erb, Professor am Institut für Pflanzenwissenschaften. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit also die Übersicht über die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst aber zu den Nachrichten des Tages mit Ursi Grimm. Und wir schauen nach Iran. Da droht die Situation weiter zu eskalieren.
Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde kamen bei einem US-Angriff auf die Provinz Kermanschah 4 Soldaten ums Leben. Bei einer Hochzeitsfeier im südlichen Sirik seien mindestens 5 ZivilistInnen getötet worden. Das berichtet Al Jazeera. US-Präsident Donald Trump erklärte, es sei ihm, Zitat, völlig egal, ob der Iran an den Verhandlungstisch zurückkehre, um den seit 6 Monaten andauernden Krieg zu beenden. Gemäß dem britischen Guardian verurteilte Irans Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf den US-Angriff auf die Hochzeitsfeier in Sirik. Dort seien auch 2 Kinder ums Leben gekommen. Gemäß Ghalibaf haben auch die US-Bombardierungen einer Schule in Minab und Angriffe auf eine Sporthalle in Lamert mehrere Kinder getötet.
Russland droht Deutschland wegen dem Vorwurf eines versuchten Anschlags auf den Flughafen Leipzig-Halle.
Der Anschlagsversuch mit einer Sprengstoffdrohne ereignete sich am 4. August. Nach wochenlangen Untersuchungen seien die Beweise eindeutig. So SRF. Die deutsche Regierung hat Sanktionen gegen Russland angekündigt, darunter die Schließung des letzten russischen Generalkonsulates sowie verschärfte Einreisekontrollen für russische Staatsangehörige. Russland weist die Vorwürfe zurück und droht mit Vergeltung. Der Deutschlandfunk berichtet, dass die AfD an der Darstellung der Bundesregierung zweifle. Sie fordert mehr Transparenz und warnt vor vorschnellen Schuldzuweisungen. Euronews berichtet, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sich heute mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte trifft. Dies, um ihre gemeinsame Reaktion auf die hybriden Bedrohungen aus Moskau zu besprechen.
Wir kommen in die Schweiz. Die Tessiner Regierung fordert den Rücktritt von Regierungsrat Claudio Zalli.
Gegen Zalli wurde bereits wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs ermittelt. SRF berichtet. Er hatte seinen Rücktritt auf Ende September angekündigt, doch jetzt ist ein weiteres Strafverfahren gegen ihn bekannt geworden. Es geht um einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff. Vor einigen Tagen löste der Tod einer Frau im Luganersee weitere Spekulationen aus. Dabei handelt es sich um eine Bekannte Zalis, die ein umstrittenes Telefongespräch mit dem Regierungsrat veröffentlicht hatte und damit den Druck auf den Lega-Politiker weiter erhöhte. Die Obduktion ergab jedoch, dass die Frau ohne Fremdeinwirkung ertrunken sei. Sollte Zalli nicht zurücktreten, will die Tessiner Regierung ihm sämtliche Ämter entziehen. Dadurch wäre Zalli zwar formal weiterhin Regierungsrat, faktisch jedoch entmachtet.
In den Kanton Bern. Die Steuerverwaltung erneuert ihr Software-System.
Vom 23. Oktober bis 1. November 2026 werden die letzten Softwareanwendungen in eine neue Umgebung überführt. Während dieser Zeit ist die Steuerverwaltung geschlossen und auch die Online-Dienstleistungen der Steuerverwaltungen sind nicht verfügbar. Betroffen ist auch TaxMe Online. Die letzte Einreichefrist für die Steuererklärung 2025 wird deshalb automatisch auf den 30. November 2026 verlängert.
Dann zu der Session des Großen Rates. Dieser verlangt einen Bericht zur Suizidprävention.
Eingereicht wurde der Vorstoß von der SP-Grossrätin Valentina Achermann. In der Sitzung meinte sie:
In der Schweiz sterben jedes Jahr 1000 Menschen durch Suizid. Das sind 2 bis 3 Personen pro Tag. 3/4 von diesen Todesfällen die betreffen Männer. Und bei Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen ist das die zweithäufigste Todesursache.
Deswegen sieht die praktizierende Psychotherapeutin dringenden Handlungsbedarf, auch im Kanton Bern. Der Vorstoß war breit abgestützt, er wurde dann auch einstimmig überwiesen, allerdings in abgeschwächter Form als Postulat. Der Berner Regierungsrat muss die bestehenden Maßnahmen nun analysieren und Lücken aufzeigen.
Das Stadtberner Parlament will eine Lohnerhöhung.
Die Entschädigungen sollen von 138,60 Franken auf 170 Franken pro Sitzung steigen. Zudem sollen Fraktionssitzungen entschädigt werden. Der Gemeinderat rechnet mit Mehrkosten von jährlich 500.000 Franken. Darüber berichtet die Tageszeitung Der Bund. Diese Woche wird die entsprechende Reglementsänderung in erster Lesung im Parlament beraten. Für die vorberatende Geschäftsprüfungskommission sei eine Erhöhung der Entschädigung nicht zielführend. Sie empfiehlt die Vorlage zur Ablehnung. Der Gemeinderat verweist auf die hohen Kosten angesichts der angespannten Finanzlage. Zudem gehöre der Berner Stadtrat eher zu den besser gestellten Parlamenten.
Die Stadt Bern spendet für Opfer der Sturzflut in Nepal.
Im Rahmen ihrer Nothilfe gehen 25.000 Franken an UNICEF für Hilfsmaßnahmen im Norden Nepals. UNICEF versorgt mit eigenen Teams in den Katastrophengebieten in Rasuwa, Nuwakot und Dading tausende Haushalte mit Hygienesets und bringt medizinische Zelte, Moskitonetze und Neugeborenensets per Lufttransport in abgeschnittene Gemeinden. Für die Unterstützung von Kindern, die alles verloren haben, stehen SpezialtherapeutInnen im Einsatz.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm. Damit zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Heute Mittwoch ist es in Bern mehrheitlich sonnig bei bis zu 27 Grad. Warm geht es auch morgen weiter, 28 Grad und Sonnenschein am Donnerstag. Temperaturen von bis zu 31 Grad dann am Freitag.
Rabe Info.
Ein Phänomen aus den USA erreicht die Schweiz, Pink Slime. Das sind Webseiten und auch Printprodukte, die vorgeben, Lokalmedien zu sein. Dahinter stecken aber wirtschaftliche und politische Absichten. Eine Studie der Fachhochschule Graubünden warnt nun vor den Gefahren für die Demokratie durch Pink Slime. Ein Beitrag von Ursi Grimm.
Pink Slime mag sich anhören wie der Name einer Punkband. Das ist es aber nicht. Der Begriff kommt ursprünglich aus der Fleischindustrie.
Pink Slime in der Fleischverarbeitung ist tatsächlich eine billige Masse, die einer guten Fleischmasse hinzugefügt wird, um das Ganze größer erscheinen zu lassen.
Und seit 2012 benennt man damit ein Phänomen aus den USA, das sich auf die Medienlandschaft bezieht. Nämlich:
Im Mediensystem billig produzierte Ware, die nicht an journalistischen Qualitätsmerkmalen sich selbst orientiert und dadurch aber trotzdem den Medienmarkt größer erscheinen lässt.
Das sagt die Kommunikationsforscherin Johanna Burger der Fachhochschule Graubünden. Sie hat untersucht, wie das Phänomen in der Schweiz erscheint.
Wenn ästhetische Codes lokaler Nachrichten nachgeahmt werden, also wie die Schrift, das Layout, wenn der Name sehr ähnlich klingt wie ein Medium, das es tatsächlich einmal gab oder vielleicht immer noch gibt. Das sind so zwei Beispiele, die Pink Slime ausmachen können. Man findet ihn auch in der Schweiz sowohl print, also tatsächlich gedruckt in den Briefkästen, als auch als E-Paper online, auf Webseiten oder auch auf Social Media.
Ein Beispiel für Pink Slime ist basel-zeitung.com. Nachgeahmt wird die existierende Seite buzzonline.ch. Ein weiteres Beispiel ist aktuelljournal.ch. Dort ahmt der Pink Slime kein existierendes Medium nach, sondern erfindet eines. Über automatisierte Prozesse werden dort laufend Pressemitteilungen und Polizeimeldungen kopiert und eingebunden. Johanna Burger sieht in dem Phänomen Gefahren für die Demokratie.
Wenn jetzt aber Inhalte in alle Briefkästen kommen, und dieser Inhalt kann politisch sein, dieser Inhalt kann von einer Interessensgruppe irgendwie initiiert worden sein oder eben auch nicht. Aber dieser Inhalt kann potenziell sehr viele Leute gleichzeitig erreichen. Und da liegt je nachdem eine Gefahr. Die Frage ist, wie und von wem wird eben dieses Instrument gebraucht? Und das verstehen wir auch nach unserer Forschung noch nicht ganz, wer genau mit welcher Idee das betreibt.
Pink Slime richtet denn auch dadurch Schaden an, dass er an dem Ast sägt, auf dem er sitzt.
Wer auch immer Pink Slime betreibt, rausgibt, bedient sich dem Vertrauen, das die Leute eben in Lokaljournalismus haben. Also man nimmt extra die Form von Lokaljournalismus an, aber gleichzeitig mit dem Inhalt wird man früher oder später ziemlich sicher das Vertrauen in Lokaljournalismus schwächen. Weil die Inhalte eben, wenn man es dann zu lesen beginnt, die Inhalte nicht lokal sind, Dinge nicht stimmen beispielsweise, die Autorinnenschaft nicht klar ist, etc.
Als Maßnahmen gegen Pink Slime empfiehlt die Kommunikationsforscherin unter anderem, den Lokaljournalismus als demokratische Infrastruktur zu stärken, Transparenzpflichten auszubauen sowie Medienkompetenz und Forschung zur Medienlandschaft gezielt weiterzuentwickeln.
Rabe Info.
Wenn Pflanzen durch Schädlinge befallen sind, dann senden sie Duftstoffe aus. Diese werden dann von anderen Pflanzen wahrgenommen, also quasi wie ein Warnsystem. Doch wie genau nehmen die Pflanzen diese Duftstoffe auf? Das hat ein Forschungsteam der Universität Bern genauer erforscht. Und sie haben herausgefunden, Pflanzen nehmen diese Duftstoffe über die sogenannten Spaltöffnungen auf, aber auch über die Oberfläche der Blätter. Diese Erkenntnis kann nun helfen, etwa um Pflanzen in Zukunft hitzeresistenter zu machen. Matthias Erb ist Professor am Institut für Pflanzenwissenschaften der Universität Bern. Simon Keller wollte von ihm wissen, wie genau sein Team bei der Forschung vorgegangen sei.
Wir haben eine ganz spannende Pflanze verwendet, Kalanchoe laxiflora. Das ist eine epiphytische Pflanze, die wächst in Madagaskar auf anderen Pflanzen drauf. Und die hat die spannende Eigenschaft, dass sie Blätter hat, die ihre Spaltöffnungen in der Nacht schließen und am Tag öffnen. Und andere Blätter, die öffnen sie am Tag und schließen sie in der Nacht. Und so könnten wir dann, indem wir diese Blätter verglichen haben, indem wir geschaut haben, wie werden Duftstoffe in der Nacht aufgenommen, am Tag von diesen verschiedenen Blättern, und indem wir die Spaltöffnungen auch experimentell mit einem Hormon geschlossen haben, konnten wir dann wirklich einmal testen, ja, wie wichtig sind jetzt diese Spaltöffnungen. Dabei haben wir gefunden, dass die Spaltöffnungen, wie angenommen, tatsächlich für den Großteil der Duftstoffaufnahme zuständig sind. 80% der Duftstoffe gelangen über diese Spaltöffnungen ins Blatt. Aber was uns dann überrascht hat, was so die spannende Entdeckung war, ist, dass eben 20% dieser Duftstoffe auch über die Blattoberfläche ins Blatt hinein diffundieren können. Das ist super interessant, weil das eben dieser Pflanze auch ermöglicht, Duftstoffe wahrzunehmen, wenn die Spaltöffnungen geschlossen sind. Das ist oft der Fall. Diese Spaltöffnungen schließen sich, wenn die Pflanze Wasser spart, wenn sie von einem Pathogen befallen wird, damit keine Pathogene ins Blattinnere geraten. Und wenn jetzt die Duftstoffaufnahme nur über diese Spaltöffnungen erfolgen würde, würde das ja bedeuten, dass die Pflanze gar keine Duftstoffe wahrnehmen kann für die halbe Zeit oder wenn sie sowieso schon gestresst ist. Und wir haben jetzt gefunden, ja, es gibt eben auch den zweiten Aufnahmeweg über eine Diffusion über die Blattoberfläche. Und damit kann eben die Pflanze ganz zeitlich, auch wenn die Spaltöffnungen geschlossen sind, Duftstoffe zuverlässig wahrnehmen aus der Umwelt.
Sie haben gesagt, Sie haben das jetzt mit einer Pflanze aus Madagaskar getestet. Ist das auch anwendbar auf Pflanzen, die hier in der Schweiz vorkommen?
Ja, wir gehen davon aus. Wir haben jetzt einmal das Grundprinzip experimentell aufzeigen können, dass es eben diese zwei Wege gibt. Und wir gehen davon aus, dass auch lokale Pflanzen hier über diese beiden Wege Duftstoffe wahrnehmen können. Aber das wäre dann auch Gegenstand einer künftigen Forschung. Wir haben einfach einmal die Möglichkeit aufgezeigt, oder dass es dieses Phänomen so möglich ist.
Welche Bedeutung hat denn jetzt diese Erkenntnis im größeren Sinne auch für die Gesellschaft oder für die Umwelt?
Unser Hauptziel ist es natürlich, einmal die Natur zu verstehen. Zu verstehen, wie sie funktioniert, wie eben verschiedene Organismen miteinander interagieren, wie sie sich gegenseitig wahrnehmen, wie sie darauf reagieren. Und mit dieser Studie tragen wir schlussendlich einfach zu einem Grundverständnis natürlich der Natur und unseres Planeten bei. Und auf diesem Grundverständnis, und das ist das Wunderbare der Grundlagenforschung, basieren wir dann eigentlich der Aufbau unserer Gesellschaft, unserer Landwirtschaft, unserer Ernährung. In diesem spezifischen Fall würde ich jetzt sagen, hilft uns das einfach generell einmal zu verstehen, wie eben Pflanzen Duftstoffe wahrnehmen. Und das kann dann durchaus wegweisend sein, wenn es darum geht, zum Beispiel die Schädlingsresistenz in Kulturpflanzen ganz gezielt zu erhöhen, indem man diesen Pflanzen im richtigen Moment ein Warnsignal, einen Duftstoff zugibt und damit ihr Immunsystem aktiviert. Also dort arbeiten wir uns Schritt für Schritt vor in eine Welt, wo wir, man könnte plakativ sagen, mit den Pflanzen kommunizieren können, ihnen im richtigen Moment die richtige Antwort entlocken können und ihnen ebenso in der Landwirtschaft auch helfen können, im richtigen Moment sich zu verteidigen, im richtigen Moment zu wachsen, im richtigen Moment vielleicht eine Trockenheitsresistenz Antwort anzuschalten, wenn der Langzeitwetterbericht wie diesen Sommer wieder eine lange Trockenperiode vorhersagt, oder indem wir sie dazu bringen können, vielleicht Geschmacksstoffe oder gesundheitsfördernde Stoffe dann zu produzieren, wenn wir sie ernten wollen. Also das ist die langfristige Perspektive, die sich ergibt eigentlich aus diesem Grundverständnis heraus, wie eben Pflanzen Duftstoffe als Signale aus der Umwelt wahrnehmen.
Ist diese Forschung in Grundlagen auch eine Möglichkeit, um mit dem Klimawandel umzugehen?
Das ist so, oder? Pflanzen leiden natürlich einerseits stark unter dem Klimawandel. Sie können, wenn wir uns richtig verhalten, durchaus auch den Klimawandel abschwächen, indem sie selbst einen Beitrag zur CO2-Fixierung leisten. Und sie können natürlich, wenn sie richtig eingesetzt sind, auch die negativen Folgen des Klimawandels mildern, indem wir eben dann auch in schwierigen Jahren einen guten Ertrag haben in der Landwirtschaft oder eine gewisse Begrünung erhalten können, um die Natur damit zu erhalten. Die Pflanzen sind ja die Grundlage für die meisten anderen Lebewesen, oder die bei uns natürlich in unseren Ökosystemen leben. Und somit hat natürlich diese Forschung eine wichtige allgemeine Funktion, um uns möglichst in eine nachhaltige Zukunft zu führen, auch im Kontext des Klimawandels. Ganz konkret, was wir tun müssen in Zukunft, ist, wir brauchen trockenresistentere Pflanzen, trockenresistentere Kulturpflanzen. Und hier sehen wir auch in unserer Forschung schon erste Ansätze oder neue Ansätze. Es gibt ja bereits natürlich schon gewisse Ansätze in der Pflanzenzüchtung, um trockenresistente Pflanzen zu züchten. Aber da können wir wirklich auch weitere Mechanismen und Möglichkeiten beitragen, um hier eben Pflanzen gegen Trockenheit zu schützen.
Das sagt Matthias Erb. Er ist Professor am Institut für Pflanzenwissenschaften der Uni Bern.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, dem 2. September. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es dann morgen wieder, wie immer, um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Urzi Krim und Simon Keller, am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe-Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.